Herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Science Fiction ist manchmal näher als man denkt. Der Zukunftsforscher Lars Thomson zum Beispiel, der rechnet schon in naher Zukunft damit, dass Roboter eingesetzt werden, um Photovoltaikanlagen automatisiert zu installieren. Darüber haben wir schon 2018 berichtet. Ob das kommt, wissen wir zwar nicht, aber dass künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist, das dürfte ja niemand bestreiten. Nur was bedeutet das auf dem Feld der Photovoltaik und wann wird es relevant? Heute geht es im Podcast zum Beispiel um unbemannte Kraftwerke. Wir richten den Blick aber ganz allgemein auf Trends für die nächsten 5 Jahre, auf die Rolle, die künstliche Intelligenz dabei spielen wird, aber auch auf bodenständigere Themen, zum Beispiel was sich bei der Leistungselektronik tut. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Wir haben als Gesprächspartner dazu eingeladen Hariram Subramanian. Er ist CTO der, ich lese es mal in voller Länge vor, der Huawei Fusion Solar Smart PV Solutions in Europa. Hallo Hari.
Hallo, guten Morgen.
Das ist ja ein langer Titel. Was für eine Tochtergesellschaft ist das?
Also Huawei Fusion Solar ist ein Teil der europäischen Smart Energy Innovation Center in Europa. Was wir hier eigentlich machen, ist, wir forschen unterschiedliche Lösungen für Rechenzentrum, Stromversorgungssysteme, Telekommunikationssysteme und auch dazu ist die Smart Photovoltaikanlagen und sowie intelligente Energiemanagementsysteme.
Entwickelt ihr auch Produkte hier in Deutschland?
Wir sind grundsätzlich in Technologieentwicklung, das heißt, ist eine Vorentwicklung. Wir planen quasi zukunftsorientierte Systementwürfe und zusammen mit unseren Teams und Kollegen aus China entwickeln wir neue Systemkonzepte für PV und Energiesysteme.
Auch wenn es heute teilweise übrigens nicht nur um Visionen geht, du kommst aus der bodenständigen Elektrotechnik, die du in Ulm studiert hast. Bevor wir weitermachen, kommt aber erst einmal der Werbeblock.
Huawei ist Initiativpartner dieses Podcasts. Das Unternehmen bietet Photovoltaik-Wechselrichter in den Leistungsklassen 2 bis 100 für Residential- und C&I-Anlagen und bis 185 KTL für Utility-Scale an. Hier ist das Unternehmen nach eigenen Angaben seit 2015 Weltmarktführer, berechnet nach verkaufter Wechselrichterleistung. Das neue Produktportfolio im Residential-Bereich wird komplettiert durch die Luna 2000 Speicherlösung, den Optimierer 450 Watt für einphasige und dreiphasige Wechselrichter und integrierte KI-gestützte Lichtbogenerkennung AFCI.
Der PV Magazine Podcast heute mit Hariram Subramanian, CTO der Huawei-Tochter, die das Entwicklungszentrum in Nürnberg betreibt und gleichzeitig zuständig für Utility-Scale-Projekte in Europa. Huawei ist in der deutschen Solarbranche ja vor allem als Wechselrichterhersteller bekannt. Ihr habt aber kürzlich auch 10 Trends veröffentlicht, wie ihr euch die Entwicklung für Smart PV vorstellt. Hari, was ist für dich Smart PV?
Sehr interessante Frage und Smart PV klingt auch interessant. Also wir sehen, dass in Zukunft PV-Anlagen sollte eigentlich mehr machen, nicht nur einfach Strom aus Sonne erzeugen. Das Herzstück einer PV-Anlage ist der Wechselrichter, aber bei vielen fehlt ein Gehirn dazu. Ja? Und Smart PV-System sollte mehr machen. Und das heißt zum Beispiel eine wichtige Eigenschaft hier ist nicht nur Energieumwandlung, sondern auch in entsprechende Netzdienstleistungen teilzunehmen. Davor braucht man Daten und Kenntnisse, Smartness.
Wir kommen ja gleich noch auf die 10 Trends zu sprechen an der Stelle. Wir gehen die ja gleich im Einzelnen durch. Ihr habt bei der Veröffentlichung geschrieben, was durch diese 10 Trends für Ergebnisse herauskommen sollen. Das sind niedrige Stromgestehungskosten, Netzfreundlichkeit und Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Mir ist ja nicht ganz klar, sind das Entwicklungen, die sowieso ablaufen oder sind es Entwicklungen, die ihr vorschlagt und die Entwicklungen, die nach Ansicht der involvierten Experten umgesetzt werden sollten, damit diese genannten Ziele erreicht werden?
Alle Ideen, also ich sage alle möglichen neuen Ideen und Technologien entwickeln sich jetzt direkt vor unseren Augen. Das ist eigentlich die Tatsache. Wir haben quasi mit vielen Experten hier, zum Beispiel auch mit unseren globalen Kunden interviewt, um ein Bild von den Future Trends zu bekommen. Wir haben Consultants, wir haben Industry Consultants und die haben wir auch interviewt. Wir haben einschlägige Reporten studiert und was unbestritten ist allerdings, dass wie die Infrastruktur der digitalen Energiewirtschaft muss man stärken. Auf einer Seite ist eigentliche Technologie und auf andere Seite ist die Fähigkeiten und die Regeln, die wir aus sie anwenden. Also wir sehen das nur als ein Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten hier.
Jetzt gehen wir gleich 7 von den 10 Trends durch, die wir ausgesucht haben, als besonders interessant für den Podcast.
Trend 1: Digitalisierung. 90% der Solarkraftwerke werden bis 2025 digitalisiert werden.
Wir haben ja inzwischen alle gelernt, dass die Digitalisierung nach und nach überall ankommt. Es ist ja auch nicht so, dass es noch gar keine Digitalisierung gäbe, wenn man darunter versteht, dass Wechselrichterdaten, manchmal auch Daten aus Generatoranschlusskästen ausgelesen und übermittelt werden und den Betreibern möglichst einfach dargestellt werden. Was ist das Besondere an der Digitalisierung, wie ihr euch die vorstellt und die jetzt vielleicht noch dazukommt?
Ich denke, dass die Digitalisierung auf allen Stufen einfach Chancen bietet. Von der Energieerzeugung, Übertragung, Handel bis zum Verbrauch. Und Digitalisierung und Energiewende gehören zusammen. Für uns bietet Digitalisierung als eine Grundlage für die zukünftige Energiewirtschaft. Und wir sehen das hier nur als ein Hebel. Ja, wir haben auch Kunden, wir haben auch digitalen Kunden. Und wenn wir auch aus Kundensicht sehen, sehen wir, dass die auch gerade viele Digitalisierungsinstrumenten wahrgenommen haben. Und wir verstehen bei Digitalisierung nicht nur Daten, sondern Umgang mit Daten. Und das ist eigentlich sehr wichtig und sehr interessant. Und auch die entsprechende Vernetzung. Wir sehen das aus der technischen Seite durch diese verstärkte Vernetzung, also nicht nur der Erzeugungsanlagen, sondern auch die Netzkomponenten, Verbraucher, Endgeräte und Nutzer einfach mal untereinander Informationen austauschen und könnte man auch die Prozesse abstimmen und optimieren. Das finden wir als eine klassische Sache.
Kann man vielleicht sagen, Daten erheben wir jetzt ja inzwischen schon relativ viel. Es kommt jetzt aber darauf an, dass wir die noch richtig nutzen.
Genau, ganz genau.
Trend 2: Virtuelle Kraftwerke. Selbst von den Privatkundenanlagen werden 80% an virtuelle Kraftwerke angeschlossen sein und damit Netzdienstleistungen anbieten und neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
Wir haben ja schon darüber berichtet. Viele Speicherexperten sehen es als verlorene Ressource an, wenn Heimspeicher nur für die Optimierung im Haus eingesetzt werden. Andererseits muss man aber auch den Aufwand dieser Einbindung ins Netz abwägen. Was benötigt man alles dafür? An welcher Stelle wird es noch einfacher und unkomplizierter werden, dass man die Heimanlagen in virtuelle Kraftwerke einbinden kann, sodass man vielleicht die Leute noch mehr dafür überzeugen kann, auch diese Investitionen auf sich zu nehmen? Vielleicht sind die ja dann gar nicht mehr so groß.
Also virtuellen Kraftwerken ist eigentlich ein sehr interessanter Begriff. Ist einfach eine zentrale Steuerung von mehreren kleineren Kraftwerken. Und hier ist dann viele Erzeugungsanlagen, Stromverbrauchen mit Lasten einfach miteinander vernetzt. Und dadurch werden Erzeugungskapazitäten realisiert wie ein großes Kraftwerk. Ja. Aber was hier zum Beispiel der Zielsetzung ist, nicht nur Technik, aber auch vor Kunden ein Post positiven betriebswirtschaftlichen Effekten? Da gibt es so viele offene Fragen hier. Zum Beispiel aus der technischen Seite gibt es auch genug Handlungsbedarf, Datenschutz, Interoperabilität von verschiedenen Geräten, von verschiedenen Herstellern und auch mit verschiedenen Kraftwerken, also nicht nur PV-Anlagen, sondern auch mit kleineren Windkraftanlagen. Und da gibt es eine erhebliche Herausforderung. Aber Herausforderung bringt auch Chancen, ist klar. Und hier sollte man Normen, Vorschriften und Richtlinien mitarbeiten. Da gibt es genug Arbeit hier zu tun. Und die offene Frage ist auch die entsprechende Dimensionsprofil, was genau und wie groß kann eine virtuellen Kraftwerk werden und so weiter. Da gibt es genug Arbeit und wir müssen dann einfach mitarbeiten und mitgestalten.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal so für mich die Essenz daraus hole, es wird vermutlich nicht so sein, dass man an der Steuerungsseite noch das deutlich einfacher machen kann. Im Augenblick diskutieren wir ja alle darüber, braucht man überall Smart Meter oder sogar kompliziertere RLM-Messungen, die man ja im Augenblick eigentlich für die Direkteinspeisung, Direktvermarktung benötigt. Sondern es wird eher darum gehen, dass man Geschäftsmodelle entwickelt, sodass sich das dann hinterher auch rechnet.
Ganz genau, ganz genau. Also ich sehe, dass hier braucht man drei Säulen. Also diese drei Säulen sollten miteinander in einer Harmonie arbeiten. Also eine ist die gesetzliche Rahmenbedingung und das zweite technologische Weiterentwicklung und auch Marktentwicklung. Und aber sicherlich sollte virtuellen Kraftwerken und diese sogenannten Aggregaten und Pools einen Teil der Energiewende ermöglichen, ja. Aber da muss man mit verschiedenen Stakeholders reden und eine Lösung finden.
Heißt das, dass Huawei sich auch in Deutschland einmischt oder mitmeldet, wenn es um die Frage Regulierung geht und sowas? Seid ihr da in den Gremien mit aktiv?
Wir sind auch in ein paar Gremien aktiv, aber aus der technischen Seite ist sicher. Wir reden auch in der europäischen Ebene von solchen Zwecken. Wir reden auch mit ein paar Akademikern und mit Universitäten für eine Lösung hier zu finden. Ja.
Und was macht ihr da in Nürnberg zu?
Wir können nicht so viel reden, aber wir wollen auch ein neues Team gründen, das die nur dieses Thema kümmern.
80%, das ist die Vorhersage der Experten, die Huawei befragt hat. 80% der Privatkundenanlagen sehen diese angebunden an virtuelle Kraftwerke.
Trend 3. Einsatz künstlicher Intelligenz. Diese kann die Betriebsführung effizienter machen, indem Algorithmen die Diagnose verbessern. Das kann auch dazu führen, Erträge der Anlagen zu steigern. Auch bei der Vermarktung des Stromes kann die künstliche Intelligenz helfen, indem sie den Einsatz der Batteriespeicher steuert.
Fangen wir wieder mit dem ersten Punkt an, wie die Effizienz der Betriebsführung gesteigert werden kann. Wie funktioniert das konkret? Was stellt ihr euch vor? Geht es dann vor allem darum, dass Fehlermeldungen genauer werden zum Beispiel?
Also ich habe vorher erzählt, warum das Umgang mit Daten und Datenströmen sehr wichtig ist. Und künstliche Intelligenz, also wir verstehen das nicht nur als ein Algorithmus, aber ist eine kognitiven Eigenschaften. Das heißt, für ein Problem, definierte Problem, sollte KI eine Entscheidungen finden oder Entscheidungen treffen. Und dahinter steckt viele Logikaufgaben und mathematische Rechenaufgaben. Zum Beispiel Überwachung von Anlagen durch künstliche Intelligenzsysteme kann mögliche Störungen bereits im Voraus aufdecken und vor Anlagenbetreiber rechtzeitig die Instandhaltungsmaßnahmen veranlassen. Ja. Und wir erwarten auch in Zukunft viele Gigabyte an Daten aus unterschiedlichen Quellen, aus den PV-Anlagen. Aber alle Daten händisch zu sortieren und zu analysieren, ist nicht ganz einfach. Das würde Jahre oder Jahrzehnte dauern. Ja. Und mit KI geschützte Systeme, wir können auch ein paar Korrelationen und Muster erkennen. Wir haben auch unsere Stromspannungskennlinie, Algorithmus Und wir bieten auch noch mehrere Anwendungen hier mit KI. Aber das ist ganz einfach gesehen ein Teil der Digitalisierung durch künstliche intelligente Eigenschaften, ja.
Ich würde mal gerne reingehen, weil das gerade ganz viele Themen auf einmal sind. Ich würde gerne als erstes erstmal mal anfangen mit der Stromspannungskandidenmessung. Das bieten ja inzwischen auch andere an. Es kommen jetzt auch andere auf den Markt, die das anbieten. Aber ihr macht das schon relativ lange. Kannst du noch mal kurz erläutern, was das ist?
Eine Stromspannungskennlinie ist quasi, wir nennen das als IV-Co-Analyse oder IV-Co-Diagnostics. Und in unserem Wechselrichter, wir haben Sensoren, wie Hall-Effekt-Sensoren für Strommessung und Spannungsmessungen. Wir holen einfach die Daten aus der PV-Stringseite und diese Daten ist dann später zusammengefasst und geht in einem Datenbank in ein Serversysteme und da in diesen Serversystemen läuft unsere Big Data oder Neuronnetze und da analysieren wir verschiedene Muster und Merkmale. Ja. Wir identifizieren zum Beispiel Faktoren, das ist die sogenannte Mustererkennungssysteme und dann geben wir quasi Ergebnisse für Anlagenbetreiber, passiert irgendwas aus der PV-DC-Seite zum Beispiel, gibt es irgendwie Fehler oder gibt es irgendwie Faktoren und das ist ein reines Mustererkennungssystem mit Güteberechnung und das System lernt sich jedes Mal und diese Faktoren oder diese sogenannte KPIs, was wir später liefern, hilft unsere Kunden einfach zu identifizieren, okay, gab es ein Problem, die kann dann fern aus dieses System antriggern und Verwartung und O&M-Anwendung einfach ausnutzen.
Ja. Ihr messt also stringweise, so viel ich das verstehe, selbst wenn Strings parallel geschaltet sind, die Messung wird sozusagen wirklich auf der String-Ebene gemacht und ihr müsst dann ja in bestimmten Rhythmen wirklich einmal die Spannung durchfahren, damit ihr den Strom dazu messen könnt. Wie oft macht ihr das? Wie oft findet das dann statt? Macht das System dann automatisch einmal am Tag oder stellt man das ein? Und
nein,
was ist eure Empfehlung?
Nein, das System macht nicht automatisch. Kunde sollte dieses System triggern und wir empfehlen, sagen wir mal, in der Regel einmal in 3 Monaten oder in 6 Monaten, kommt darauf an, wie die Anlage ist. Wenn Kunden irgendwie ein Muster erkennen, wenn die irgendeinen Fehler finden, die kann dann nochmal starten und einfach die Systeme trainieren und dann kommt ein besseres Ergebnis, aber das startet nicht automatisch. Der Kunde hat das ganze System und Steuerung in Hand und der Kunde sollte das selber antriggern.
Und jetzt nochmal zu dem KI-Teil, also der künstlichen Intelligenz dabei. Du hast gesagt, da muss man Muster erkennen und es geht auch um Selbstlernen, aber dazu muss man ja so ein System auch trainieren. Das ist ja, glaube ich, das die Essenz der selbstlernenden Systeme. Was sind denn die Kriterien? Wie trainiert man so ein System?
Genau, da gibt es ein sogenannte neurale Netze und dieses System trainiert sich selber. Also wir liefern an dieses System nur Daten und dann das System kann selber trainieren und in Zukunft auch einen Trend analysieren. Das heißt, mit momentan Wert trainiert sich dann selber, aber wenn das System mehrmals macht und dann weiß das System irgendwann, wie die Trends aussieht. Und das ist die sogenannte Entscheidungsfähigkeiten von diesem System.
Das heißt, damit kann man im Prinzip früher erkennen, wenn was schief geht an einem bestimmten String?
Genau.
Bei was für Fehlertrends oder ich nenne es erstmal Fehlertrends, weil es ja sozusagen Fehler sind, die sich langsam entwickeln, kann man das zum Beispiel, also kann das System dadurch früher erkennen? PID zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn eine Kunde verschiedene Anlagen in verschiedene Länder haben und wenn sie einen Trend in eine Anlage sehen und die kann eigentlich auch vergleichen. Und dann zum Beispiel einfach Ergebnis aus einem System vor Nutzung in andere Systeme einfach anwenden. Okay, so war in Anlagen X und in Anlagen Y sieht es solche ähnliche Trends mit ähnlichen Modulen und so weiter und da gibt es kann man mit diesen Daten Kunden besser handhaben. Weil die große Intelligenz, was dahinter steckt, ist nicht nur diese Mustererkennung, sondern auch ein entscheidungsfähiges System. Das heißt, da läuft wirklich Algorithmus und die schauen verschiedene Patterns oder Muster und das System sollte mit 99,99% ein Ergebnis liefern.
Also Entscheidungen in der Hinsicht, ob es sich sozusagen ökonomisch, also Entscheidung ist ja immer am Ende ökonomisch basiert, also ob es sich ökonomisch lohnt, jetzt schon einzugreifen?
Ungefähr, ja.
Warum nur ungefähr?
Also was ich hier meine ist, Entscheidung ist dann quasi, also Entscheidung basiert auf die sogenannte Mustererkennung Basis und dann gibt es eine Güteberechnung. Ja, und diese Güteberechnung ist ein probabilistisches Verfahren und wir können dann nur bis 99, bis zweite Kommastellen einfach Ergebnis geben, dass bei 99,99% dass solche Fehler passiert oder das ist denn so ungefähr. Also 100% ist schwierig.
Ja, das ist ja immer so.
Genau.
Aber was für Fehler habt ihr da oder haben eure Kunden damit zum Beispiel frühzeitig gefunden? Zum Beispiel ich meine, was die Leute gerade am meisten stört, ist ja immer potenzialinduzierte Degradation, LETID, also Licht- und Temperaturinduzierte Anfangsdegradation, vielleicht auch allgemeine Moduldegradation oder sowas oder Steckerprobleme. Was kann das System herausdestillieren anhand der Daten, die es über die Stromspannungskennlinien erforscht?
Wir können 17 unterschiedliche Fehler finden und nicht nur PID oder wie Sie genau gesagt haben, also wir können eigentlich auch Diode oder Snail Tracks oder sogenannte Modulenfehler auch erkennen. Wir können auch Mismatch Losses erkennen und wir können dann auch zum Beispiel Bruchfehler in Modulen auch sehr gut erkennen.
Über die Stromspannungskennlinie kann man genau. Snail Trails, genau. Also Schneckenspuren erkennen, aber oft sind die doch gar nicht, also dann müssen die ja schon korrelieren mit Leistungseinbrüchen, oder?
Genau. Da gibt es verschiedene, sagen wir mal so, Korrelationsverfahren hier. Wir haben auch Lösungen jetzt momentan für Bifacial Modules. Wir wollen das auch erweitern für Shingles. Das heißt, da passiert so vieles in Zukunft. Mhm.
Ja. Wie kontrolliert man denn, dass das, also ich meine, das eine ist ja, dass das neuronale Netz sich selbst trainiert und dann, ich sag's jetzt mal so salopp, irgendwelche Ergebnisse ausspuckt. Jetzt muss man ja kontrollieren, dass die Ergebnisse auch stimmen. Gab es dafür dann umfangreiche Studien?
Genau, also wir sehen, dass also dieses System läuft fast mehr wie 3-4 Jahre. Wir haben auch viele Systeme hier in Einsatz und viele unserer Kunden auch liefert uns ein paar interessante Angaben und die haben auch später mit einem Elektrolumineszenz getestet oder mit Infrared getestet und die sehen auch Korrelationen hier. Also das heißt, wir sehen fast mehr wie 99% eine Merkmal und diese Merkmal ist auch sichergestellt geworden von unseren Kunden.
Jetzt haben wir uns ein bisschen festgeredet an dem Thema, was es ja eigentlich schon gibt. Und heute soll es ja um die zukünftigen Trends gehen. Jetzt hatten wir uns im Vorgespräch unterhalten, dass da ja auch noch mehr Daten dazukommen, zum Beispiel über Lumineszenzaufnahmen oder sowas. Was kommt da in Zukunft noch dazu bei dieser Fehleranalyse und die einem erlaubt, die Betriebsführung effizienter zu machen?
Genau, wir wollen auch in Zukunft nochmal interessante Systeme, Mustererkennungssysteme bringen, zum Beispiel Elektrolumineszenz. Bei Elektrolumineszenz verstehen wir einfach, dass Wechsellichter quasi Strom prägt, nagt. Und wir können auch in diesem Zeitraum ein Bild aufnehmen und später in unsere Datenbank oder in die Digitalsignalverarbeitungstechnik einfach die Muster noch besser erkennen. Das ist eigentlich auch die zweite Variante. Und in Zukunft gesehen, Photolumineszenz wird eigentlich auch geben. Photolumineszenz bedeutet, sollte man nicht warten, bis Nachtfall ist, aber wir können auch jederzeit vor in der Anwendung einfach vom PV-Wechselrichter Seite dieses System antriggen und verschiedene Muster finden.
Am Ende geht es ja darum, dass O&M-Mitarbeiter oder Mitarbeiter von O&M-Dienstleistern mehr Megawatt betreuen können als heute.
Genau, Megawatt in Daten, Bilder und so weiter, genau.
Ja. Wie viel effizienter kann Betriebsführung werden? Also wie viel, also ich weiß nicht, kann man das in einem Faktor bezeichnen? Also habt ihr dazu auch Vorstellungen? Also da geht es dann ja wirklich in die Art, wie die Leute Betriebsführung machen. Also wenn heute, ich weiß nicht, wie es heute ist, das Verhältnis, aber wird es so sein, dass in 5 Jahren ein Mitarbeiter 10-mal so viel Leistung betreuen kann? Oder?
Also in Zukunft, O&M ist rein auf Daten basiert. Also wir brauchen nur wenig Leute, also da können wir auch mit den unbenannten Kraftwerken reden. Wir sehen viel Internet of Things, also Internet der Dinge, Sensoren, und jeder Sensor liefert auch Daten. Wir planen auch eine junge Konzepte, das ist die sogenannte digitale Zwillinge hier. Wir wollen einfach die physikalischen Objekte mit virtuellen Welt verheiraten. Das heißt, das sind alles auch mit KI gesteuerte Systeme, mit Digitalisierung, einfach die Potenzial irgendwie anzubieten, braucht man schnellere Rechnungszeit, schnellere Prozess und ganz viele Algorithmus hinten. Aber das wird dann in Zukunft so in diese Richtung gehen.
Ich glaube, über diese Art der Analyse, da kann man sich stundenlang unterhalten. Wir haben aber noch mehr Trends und wir wollen jetzt mal zu weiteren Trends kommen, die nämlich noch über künstliche Intelligenz hinauskommen gehen.
Trend 4. Unbemannte Kraftwerke. In 2025 werden 80% der Arbeiten automatisiert und ohne Personen durchgeführt werden.
Um welche Arbeiten handelt es sich da? Also welche Arbeiten, die heute noch händisch ausgeführt werden, können in 2025, ich meine, wir brauchen jetzt ja nicht genau uns auf 2025 festlegen, also sagen wir so in den nächsten 5 bis 10 Jahren automatisiert durchgeführt werden?
Also eigentlich viel. Also wir sehen auch gerade, viele unserer Kunden nutzen auch Roboter. Das ist auch sehr interessant und spannend. Ich habe auch selber in Anlagen gesehen, dass von unseren Kunden zum Beispiel diese Roboter oder Drohnen sind ausgestattet mit verschiedenen Kameras, Scannern und Sensoren. Wir sehen, dass die auch ziemlich sehr hohe Automatisierung gemacht haben. Das passiert auch gerade, wie wir es gerade reden. Also diese sogenannte unbemannte Kraftwerk ist sicherlich vielleicht nicht Zukunft, ist schon gegeben. Ja? Drohneninspektion ist sehr interessantes Thema und diese robotgesteuerte O&M-Durchführung ist, was wir auch täglich sehen. Und diese erhöht einfach Produktivitäten und auch Sicherheit von PV-Anlagen.
Was machen die Roboter, wenn es um robotergesteuerte O&M-Maßnahmen geht?
Da habe ich auch ein paar Roboter gesehen, dass sie auch Modulen montieren, ja. Und ist noch in Testbetrieb, also in der Testphase. Aber das wird auch sicherlich in größere Anlagen geben, dass die Roboter statt Menschen Modulen montieren.
Wie muss man sich das vorstellen? Sind das dann, ich meine, bei Robotern denkt man ja immer, das sind, ich sag's mal, Blechkästen mit Armen und Beinen, aber das muss ja gar nicht so sein. Sind das dann eher Drohnen oder sind das dann Lastwagen mit Greifarmen oder wie sieht das aus, was du da schon gesehen hast?
Ja, die haben sicherlich Greifarm, da kann man einfach als auch wie ein automatisiertes Greifarm denken, ja, genau.
Und nochmal zu den Drohnen, also kann man sich dann auch vorstellen, dass zum Beispiel so eine künstliche Intelligenz, die ich sag's jetzt einfach mal, Stromspannungskennlinien misst, automatisiert am Rand von so einem Solarpark geparkte Drohnen losschickt und sagt, guck dir jetzt mal dieses Modul an, oder na gut, mit Steckern wird es schwieriger, weil die schlecht wahrscheinlich unter die Module fliegen können. Aber ist das die Idee?
Also Drohnen kann überall bewegen und überall fliegen und Bilder aufnehmen, ja. Und was interessant ist, bei der Drohne gibt es nur eine Kamera, ist ausgestattet nur mit Kamera und Scannern und Sensoren. Aber die Datenverarbeitung passiert in einem Server. Das ist wahrscheinlich nicht direkt integriert in Drohnen selber, sondern in ein System hinter, wo zum Beispiel die Datenverarbeitung steckt. Aber ist alles möglich. Drohnen kann alle möglichen Bilder aufzeichnen und fotografieren und messen. Und mit Hilfe von diesen Messungen und Bildern kann man später eine Entscheidung treffen.
Die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, sind das vor allem Sachen und Anwendungen für Großkraftwerke oder wird davon auch ein bisschen was zu den Privatkundenanlagen rübersickern?
Also irgendwann wird dann später auch in Privat- und kleinere Anlagen geben, aber wir sehen das nur als Vorteil in größeren Kraftwerken, weil da kann man wirklich Kosten oder LCOE oder OPEX-Kosten senken.
Jetzt ist es aber ja so, wenn wir in Deutschland denken, da sind ja das, was wir große Anlagen nennen, sind ja in anderen Ländern kleine Anlagen. Wenn wir jetzt sozusagen diese typischen deutschen Großanlagen zwischen 1 und 10 Megawatt mal betrachten, wird es sich da schon lohnen, das alles zu machen?
Ja, bis 10 Megawatt wird auch sicher lohnen, ja. Und wenn die kann eigentlich auch poolen, das heißt, da braucht man hier nicht, dass jeder Kraftwerkbetreiber einen Drohnen zu haben. Das kann man mit einem gesteuerten System in einer Region einfach fotografieren und Bilder in verschiedene Systeme hochladen und analysieren. Mhm. Da braucht man nur eine intelligente Geschäftsidee hier.
Wie geht das dann eigentlich? Jetzt muss ich doch nochmal auf den, weil die beiden Trends, die wir jetzt gerade hatten, die unbemannte Kraftwerke und künstliche Intelligenz, hängen ja sehr stark miteinander zusammen. Die Systeme müssen ja trainiert werden. Macht das jeder für sich? Viel sinnvoller ist doch sozusagen, wenn alle Anlagen zusammenfließen und das System trainieren. Wie funktioniert das?
Da braucht man hier auch Merkmale und Identifikation und die Trainierung kann dann unabhängig vom Anlagen stattfinden, aber da braucht man hier wirklich eine Identifikation. Da sollte dann das Trainierung oder die Ergebnisse einfach mal parallel laufen oder trennen. Aber die Trends kann man einfach ausnutzen. Und dieser Trend ist auch vielleicht interessant für die VPP, vielleicht Virtual and Kraftwerk. Vielleicht, weil in Zukunft kommt Prognosis und so weiter. Und das ist vielleicht auch sehr interessante Daten für verschiedene Leute.
Also um die Solarstromerzeugung vorherzusagen.
Genau.
Okay, kommen wir mal zum nächsten Trend.
Trend 5, proaktive Netzstützung. Ohne diese stößt der Photovoltaikausbau an eine Grenze. Um sie zu überwinden, muss die Leistungselektronik weiterentwickelt werden.
Der Trend jetzt geht ja wirklich jetzt mehr ins Technische, dass nämlich Leistungselektronik weiterentwickelt werden muss. Um was für Weiterentwicklung handelt es sich da?
Ich sage immer, dass elektrische Energiesysteme ist auf die immensen Ausmaße der größten elektrischen Energiesysteme Menschenhand geschaffen. Ja, das ist, weil diese Maschinen läuft synchron mit 50 Hertz. Das ist die größte Maschine, was man überlegen kann. Aber diese große Maschinen braucht auch eine Stabilität. Das heißt, der rasante Steigung in der stromgekoppelte dezentrale Erzeugungsanlagen bringt die Herausforderung von Netzen. Und wir sollten hier ein bisschen anders denken. Eine besondere Herausforderung ist der sichere Netzbetrieb. Wir sehen auch gerade zum Beispiel in Ländern wie Australien sehr schwachen Netz und teilweise auch in lateinamerikanischen Ländern auch schwachen Netz. Da wird auch irgendwann in Zukunft auch in Europa geben. Und hier sollte man ein bisschen anders denken, nicht als stromprägende Umrichter, sondern als eine Spannungsquelle einfach darstellen. Das heißt, der heutige PV-Wechselrichter verhalten wie eine Stromquelle. Und Wechselrichter prägt ganz einfach sinusförmiges Strom, wenn der Netzspannung vorhanden ist. Ja? Und zum Beispiel in Systemen wie in Insel oder in besondere Anwendungen wie zum Beispiel USV ist eine Spannungsquelle eingesetzt. Und diese Technik kann man auch in Zukunft für die proaktive Netzstützung nehmen. Und diese können wir eigentlich auch in eine stromrichterdominierte Netzen einfach verbinden und das Systemstabilität so erhöhen, ja.
Das hat doch im Prinzip, denn wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat das ja den gleichen Effekt, wie dass man die eingespeiste Leistung abhängig macht von der Spannung im Netz.
Ja.
Weil sozusagen, weil damit sorgt man dann dafür, dass der Wechselrichter auch an der Spannungshaltung sich mitbeteiligt.
Genau, aber der Wechselrichter bildet Netz quasi. Ist ein netzdienender Wechselrichter oder kann man auch vielleicht anders einfach als ein Netz, also wir haben momentan netzprägende oder netzstützende Wechselrichter und Spannungsstützung ist quasi Netzstützung. Aber netzbildende Wechselrichter ist etwas anders und funktioniert quasi wie ein Drehstrommaschine. Und hier braucht man keine Spannungsreferenz. Und Wechselrichter prägt nicht Strom und Wechselrichter liefert hier, oder Wechselrichter ist quasi wie eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand und hilft eigentlich auch bei einem Black Start und kann in einem sehr schwachen Netz funktionieren und funktioniert wie ein Senk vor Oberwellen. Und das ist sehr interessant. Der Wechselrichter macht alles genau wie der konventionellen Kraftwerken, PF-Kennlinie, QU-Kennlinien und so weiter.
Ja, jetzt muss man sagen, Huawei hat ja die 10 Trends entwickelt, nicht nur für den deutschen Markt, sondern weltweit hat er sozusagen einen globalen Blick. Wenn wir jetzt an Deutschland denken, ab welcher Penetration von Photovoltaik wird die bisherige Technik an die Grenze kommen? Wird das schon, wir reden ja so ein bisschen Zeithorizont 5 bis 10 Jahre, wird das schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren sein, sodass wir diese Wechselrichter, die wirklich Netz bilden und nicht nur Netz stützen können, dann schon brauchen werden?
Also wir sind auch in ein europäisches sogenannte ENTSO-E gesteuertes Gremium. Wir reden auch hier, sagen wir mal, in 3-4 Jahre sollte solche netzstützende Wechselrichter geben. Also wir entwickeln auch und forschen auch für Anwendungen im Microgrids-Bereich, aber diese Anwendung können wir auch quasi auf Netz parallel bringen, ja. Das wird in Zukunft innerhalb 3-4 Jahre auf den Markt gehen.
Trend 6. Modulares Design. Die elektrischen Komponenten, Wechselrichter für die Solaranlage und Batteriespeicher werden zunehmend modularisiert.
Was bedeutet das? An welcher Stelle können diese Komponenten noch modularer werden, als sie heute schon sind?
Also Überlegung ist hier wie ein kleinere Powerboard, ja, also wie zum Beispiel als ein Zigarettenschachtel in der Größe und mit verbesserter Aufbau- und Verbindungstechnik. Also wir können dann einfach ein Stacks oder modular denken und das bringt eine sehr hohe Zuverlässigkeit und auch Verfügbarkeit und auch bei einem potenziellen Fehlerfallen kann man dann schnell austauschen. Das heißt, die Austauschmöglichkeit ist gegeben, ohne davor die ganze Anlage ausschalten zu müssen. Und das ist ein großer Vorteil in dieser modularen Denkweise. Wenn wir unsere Powerboards wie ein Zigarettenschachtel einfach stacken, können wir eine erhebliche große Vorteile in Endprodukte bringen.
Warum existiert das nicht? Ich meine, das ist ja eigentlich eine natürliche Herangehensweise. Warum hat man das bisher noch nicht gemacht? Ist das erstmal ein bisschen teurer von der Herstellung? Oder?
Ist nicht nur das Kost spielt eine Rolle. Hier ist auch quasi Technik da hinten, Regelungstechnik, Steuerung. Hier braucht man extrem schnellere Prozessor, Microcontroller und eine höhere Leistungsdichte. Das sehen wir auch später. Wir sollten hier das ganze System betrachten, Kühlkonzept betrachten und das Wärmeleitfähigkeit vom Materialien betrachten und so weiter. Da ist so vieles drin und ist dann richtig technisch geprägt.
Jetzt ist gerade ein Stichwort gefallen, was direkt zum nächsten Trend überleitet.
Trend 7. Höhere Leistungsdichte. Wenn sie in den nächsten 5 Jahren um 50% steigt, wird das dazu beitragen, die Stromgestehungskosten zu senken.
Wir sehen es ja schon die letzten Jahre, dass die Leistungsdichte der Geräte auf dem Markt steigt. Warum senkt das eigentlich die Kosten?
Also wir sollten das ganze System betrachten hier und bei einer höheren Leistungsdichte erst einmal bedeutet Zuverlässigkeit. Und Zuverlässigkeit heißt Verfügbarkeit. Das ist eigentlich der Hauptanreiz hier. Und gibt es noch andere Vorteile, zum Beispiel, wenn wir Microgrids denken, ein kleinerer Umrichter ist die Voraussetzung für die kostengünstigen Microgrids. Und das können wir auch in abgelegenen Gegenden einsetzen. Und wir sehen auch, wir werden auch in Zukunft so viele Projekte in diese sogenannte Länder sehen, also in diesem abgelegenen Gegend sehen. Und in Utility-Bereich ebenso der Einsatz vom Halbleiter ist hier mit, sagen wir mal so, mit breiterem Bandabstand oder die sogenannte Wide Band Gap wesentliche Vorteile bringen. Das bringt einen effizienten Umrichter und mit diesem effizienten Umrichter konnte man eigentlich auch direkt in Mittelspannungsnetz anbinden. Und wenn wir so überlegen, können wir eigentlich auch eine halbleiterbasierte Trafostation überlegen. Da gibt es so viele interessante Einsätze hier mit Halbleitern und das geht alles sehr stark miteinander zusammen mit höherer Leistungsdichte.
Ja, das waren jetzt schon wieder ganz viele Stichpunkte und da möchte ich jetzt ein paar nochmal rausgreifen. Also das erste war, dass du gesagt hattest, dass durch die Leistungsdichte die Zuverlässigkeit steigt. Wieso das?
Bei Leistungsdichte ist nicht nur Entwicklung in Halbleitern, sondern auch in Topologien. Und hier spielt Packaging als eine wesentliche Rolle. Und bis jetzt, wir haben Technologien mit Halbleitern und passiven Elementen außer diese Packaging. Und wir können dann quasi diese passiven Elementen auch in diesem Packaging zusammenführen. Und dadurch gibt es wenig Ausfälle, weil das ist dann fast wie System on a Chip. Und mit diesen Konzepten, wir können neue Aufbau überlegen und neue Kühlungskonzept und neue Verbindungstechnik. Und das sehen wir als ein hochintegrierter Wechselrichter. Und da können wir nicht nur Kosten optimieren und auch Zuverlässigkeit erhöhen.
Steckt da das abstrakte Argument dahinter, dass wenn man mehrere Bauteile in ein Bauteil, also wirklich ein integriertes Bauteil zusammenpackt, dass dann sagen weniger Bauteile kaputt gehen können, weil man weniger Bauteile hat?
Genau, es ist nicht nur, dass da weniger Bauteile kaputt geht, also da ist eine sehr enge Verheiratung zwischen passiven Komponenten und Halbleitern.
Also was ich mich ja frage bei diesen ganzen Argumenten, also ich verstehe, dass es da immer wieder nach vorne geht, also dass man mehr Bauteile zusammenpackt, so wie sie es oder wie du es gerade erklärt hast, dass man das Rohmaterial reduziert, weil man, wenn man diesen anderen Halbleiter, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, einsetzt, die höhere Frequenzen hat zum Beispiel und dann braucht man weniger Material für Drosseln und das erhöht gleichzeitig die Leistungsdichte. Aber muss man nicht sagen, die Leistungsdichte ist eine weitere Folge. Also ich komme immer ein bisschen durcheinander, wenn man sagt, die Leistungsdichte sorgt dafür, dass die Zuverlässigkeit steigt oder die Leistungsdichte sorgt dafür, dass die Kosten senken. Ist das nicht alles ein Effekt? Also wir haben die neuen Technologien wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid-Halbleiter und die sorgen dann dafür, dass die Leistungsdichte höher wird, die sorgen dafür, dass die Kosten sinken, die sorgen dafür, dass wir zu höheren Spannungen gehen können.
Ja, Sie haben ein Stichwort Siliziumkarbid. Ich kann ein Beispiel hier erorten. Also bei Siliziumkarbid-Transistoren zum Beispiel, die Durchschlagsverluste ist nicht nur aus Strom und Vorwärtsspannung, sondern aus der Strom- und der Kanalwiderstand. Und wenn Sie es so sehen, bei Parallelschaltung vom Halbleiter reduzieren wir die Kanalwiderstand. Und wenn die Verluste reduziert, dann braucht man auch wenig Kühlsysteme. Und dadurch ist die Lebensdauer gesichert, weil Hitze ist quasi der potenziellen Teufel in einer Leistungselektronik. Und die sind alles miteinander verknüpft und auch die neuartigen Materialien zum Beispiel, auch in Halbleiter, also mit Sintering zum Beispiel, also bis jetzt gibt es nur Lötverfahren, und mit Sintering-Verfahren kann man die Verbindungstechnik verbessern und Leitfähigkeit machen. Und das bringt eine erhebliche Vorteile in Lebensdauer. Das heißt, der Wechseldichter, wenn wir jetzt 25 Jahre als Lifetime reden, in Zukunft, wir können dann 35 Jahre denken. Und 35 Jahre heißt LCOE ist dann einfach verteilt durch diese 35 Jahre. Und das ist einfach eine sehr hohe Verfügbarkeit.
Ja. Man braucht also keine Ersatzinvestitionen nach wie vielen Jahren auch immer. Reden wir mal über Zeitskalen. Also Siliziumkarbid ist ja was jetzt schon in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Die nächste Stufe ist ja Galliumnitrid-Halbleiter. Wann wird das kommen?
Also Siliziumkarbid, ich sehe persönlich, ist sehr gut für eine sehr hohe DC-Eigenschaften. Also das heißt, da kann man sehr gut Kosten optimieren. Sagen wir mal so, wenn wir Richtung 3, 4 oder 5.000 Volt denken, dann Siliziumkarbid ist sehr ideal. Galliumnitrid ist mittlerweile in Einsatz für ganz kleinere Spannungsbereich, aber ich habe vorher erzählt, diesen Zigarettenschachtel, das heißt, da kann man auch mit Galliumnitrid ein ganz kleines halbleiterbasiertes Leistungselektronik bauen und dann einfach Modularisierung einfach als ein Stack denken und Leistung erhöhen.
Wann wird das kommen?
Ja, das ist schon gegeben, also das ist nur der Kosteneffekt hier und der Materialprozess, aber technisch rundum ist keine große Thema. Also das heißt, der Galliumnitrid schaltet man mit einer sehr hohen Frequenz und sehr hohe Frequenz bedeutet auch IMV-mäßig muss man eigentlich auch überlegen und davor braucht man richtige schnellere Prozessoren und Regelalgorithmus. Das wird auch in Zukunft geben, aber die Frage ist, vor welche Anwendung? Ist das Vorteil für ein PV, für eine Utility Scale oder so in diesem Optimizer-Bereich oder bringt das einen Vorteil in kleinere Anlagen? Aber das wird alles in Zukunft in kleinere Spannungsbereich gehen.
Ja, okay, insofern ist die Entwicklung ein bisschen wie in der Vergangenheit bei Siliziumkarbid. Es gibt es länger, aber dann müssen sozusagen noch, ist dann immer so ein sich verstärkender Trend vermutlich, dass die Stückzahlen höher werden müssen, damit es auch günstiger wird. Was ist dein Tipp? Also was denkst du, wann die ersten Wechselrichter wirklich auf den Markt kommen, die Galliumnitrid-Schalter benutzen?
Also Galliumnitrid vielleicht in die nächsten 10 Jahre oder noch weiter. Da gibt es wirklich Prozessoptimierung hier. Sie haben bestimmt diese Google Little Box Challenge vielleicht gelesen in Zeitung, weil da war ein sehr interessanter Einsatz von Google, ein einphasiger Wechselrichter in einen sehr kleinen Formfaktor zu entwickeln. Das hat schon geklappt. Hat eine Firma aus Belgien diesen Preis gewonnen. Aber im Endeffekt, die Zuverlässigkeit hat nicht ganz funktioniert. Das hat irgendwie kaputt gegangen nach ein paar Stunden. Das heißt, da gibt es so viele Aspekte hier. Also das Das ist eine Seite, ist nicht nur Halbleiter, sondern Packaging. Und der Packaging, Zuverlässigkeit rund um Steuerung, die Gate treiben dazu und auch bei Kurzschlussfall sollte man hier sehr schnell reagieren, weil der Schalter arbeitet in der Regel sehr schnell. Da gibt es so viel immense Forschung und Vorentwicklung hier notwendig.
Also was wir sehen an der ganzen Diskussion ist, man denkt ja immer, dass man jetzt sozusagen wirklich langsam das Ende der Fahnenstange bei den technischen Entwicklungen erreicht, aber das ist noch lange nicht der Fall. Wir sehen Trends, die wirklich noch weitergehen, die auch wirklich noch Vorteile bringen. Huawei, die Experten von Huawei, die haben nicht nur 7 Trends, sondern 10 Trends identifiziert. Alle diese Trends finden Sie bei uns und unter anderem bei uns auf der englischsprachigen Webseite unter Unternehmensmeldungen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Vielen Dank, Hari. Das war Hariram Subramanian, Elektrotechniker und CTO der Huawei Fusion Solar Smart PV Solutions in Europa. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank.
Wenn Sie Anmerkungen zu unserem Podcast haben oder Fragen, nutzen Sie Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundclouds oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.